und herzlich willkommen hier bei Mordgeschwafel, dem True Crime Podcast, der versucht, wirklich alle Ecken der menschlichen Psyche zu beleuchten. Hier ist wie immer euer Podcast-Host Odina und ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich komme dieses Jahr einfach nicht richtig in Weihnachtsstimmung. Vielleicht liegt es daran, dass es gefühlt von Jahr zu Jahr in Deutschland einfach immer weniger Schnee gibt. Oder es liegt auch einfach daran, dass da, wo ich wohne, draußen nicht wirklich weihnachtlicher Schmuck hängt. Und ich habe auch einfach generell das Gefühl, dass sich seit Corona das Weihnachtsfest für mich nicht mehr so innig und festlich anfühlt wie davor. Viele gehen ja auch nicht mehr auf die Weihnachtsmärkte. Und ich persönlich gehe auch nicht mehr auf private oder öffentliche Weihnachtsfeiern vor dem 24. Dezember. Und daher habe ich mir ein kleines Weihnachtsspecial überlegt, um selbst etwas mehr in Weihnachtsstimmung zu kommen oder auch um euch mehr in eine weihnachtliche Stimmung zu versetzen. Ich möchte euch von zwei gruseligen oder eher düsteren Mythen rund um Weihnachten erzählen, euch zwei ganz gute weihnachtliche Horror- und Thriller-Filmempfehlungen mit auf den Weg geben und weil das ja auch immer noch ein True Crime und nicht ausschließlich ein Grusel-Podcast ist, werde ich euch natürlich auch von einem berühmten Weihnachtsmord erzählen. Also, macht euch eine schöne Lichterkette oder auch Kerzen an, schnappt euch ein warmes Getränk eurer Wahl und macht es euch in einem Sessel, auf der Couch oder auch im Bett so richtig gemütlich und lauscht ein wenig dieser Folge. Viel Spaß! Zu Beginn habe ich euch einen Gedichtsauszug von Christopher Steffler mitgebracht. Das Gedicht trägt den Titel Jahr für Jahr. Jahr für Jahr zur selben Zeit kommt der Campus von ganz weit. Aus dem dunklen, tiefen Wald die Glocken ganz laut schallt. Um böse Geister zu vertreiben, wird er sich ihnen zeigen mit Gebrüll und Glockenläuten, Schürche, Fratze und Fingerdeuten. Er kehrt ein in jedes Haus, manchmal auch mit dem Nikolaus, die bösen Geister dann verschwunden. Macht er sich auf und davon in Sekunden. Geschichten wie Max und Moritz, der Struwwelpeter und der Suppenkasper werden noch bis in die heutige Zeit hinein im deutschsprachigen Raum vorgelesen. Ursprünglich dienen sie als Mittel der schwarzen Erziehung. Die zumeist äußerst brutal blutigen Geschichten sollen zeigen, was mit unartigen Kindern passiert. Mit Kindern, die zuvorlaut sind, sich ihren Eltern widersetzen wollen, von zu Hause ausbrechen oder etwas stehlen. In den makabreren Erzählungen werden dem Kind die Ausmaße ihrer potenziellen Handlungen vorgeführt. Im Sinne der schwarzen Erziehung soll nun das Kind aus Panik und Angst heraus den Worten der Eltern absolutes Gehorsam leisten. Und obwohl solche Kindergeschichten heutzutage nicht mehr als zeitgemäß erachtet werden, so gibt es sie immer noch. Düstere Geschichten, welche Eltern ihren Kindern erzählen, mit dem Leitgedanke, wenn du etwas Böses tust, so wirst du bestraft. Eines solcher Schauermärchen wird vor allem in der Weihnachtszeit erzählt. Es ist die Geschichte des Krampus. Der Krampus gilt als schauriges Pendant zum Knecht Ruprecht und ist vor allem in alten ländlichen Regionen wie Österreich, Südtirol und Bayern bekannt. Die Bezeichnung des Krampus entspringt, wie so viele dämonische Gestalten des Alpenraumes der vorchristlichen Zeit. Krampus lässt sich vom mittelhochdeutschen Krampen für Kralle oder auch vom bayerischen Krampen als Bezeichnung für etwas Lebloses, Verdorrtes oder Vertrocknetes ableiten. Der Krampus ist eine Schreckgestalt, welche in der Urfassung an der Seite des heiligen Nikolaus erscheint. Der Nikolaus beschenkt die artigen und braven Kinder. Er bringt ihnen Süßigkeiten oder andere Geschenke. Und die unartigen Kinder, die besucht nicht er, sondern der Krampus. Und wenn der Krampus jemanden besucht, dann nicht um Geschenke zu bringen, sondern um einen zu bestrafen. Wie genau der Krampus die unartigen Kinder bestraft, das ist unterschiedlich. Die Bestrafungsmethoden werden nämlich in allen erdenklichen Ausmaßen beschrieben. In eher harmloseren Versionen heißt es so etwa, der Krampus würde, um unartige Kinder zu warnen, ihnen Stöcke in die Schuhe und in die Socken stecken. Dadurch würde er zeigen, dass er ganz genau weiß, dass sie sich unartig verhalten haben. Sollten sich die Kinder nun aber nicht bessern und sich weiterhin schlecht verhalten, so würde der Krampus sie ein weiteres Mal besuchen. So heißt es zum Beispiel in einigen Erzählungen, der Krampus würde auf die Kinder in einem unbeobachteten und schutzlosen Moment mit seiner Rute immer und immer wieder einschlagen. Und wenn die Kinder dann noch immer nicht hören wollen, noch immer unartig sind, so wird es sie noch schlimmer treffen. Der Krampus würde sich zu ihren Zimmerchen Zugang verschaffen oder warten, bis sie unbeobachtet draußen waren. Er würde sich dann auf ihren kleinen und wehrlosen Körper stürzen, sie packen und in einen großen Korb stecken, welchen er immer auf dem Rücken trägt. Diesmal würden die Kinder nicht mehr nur mit einer Mahnung oder Stockhieben davonkommen. Nein, diesmal würde er sie mit sich nehmen. Und was dann mit den Kindern passiert, das ist nicht ganz klar. In einigen Schriften heißt es, dass der Krampus die Kinder verschleppen würde, um sie bei lebendigem Leibe zu verspeisen. In anderen heißt es, sie würden vom Krampus in einem nahegelegenen Wald ausgesetzt werden. Die Kinder wären dann sich selbst überlassen, völlig schutzlos, völlig allein, vollkommen angsterfüllt, und es wäre nur eine Frage der Zeit, bis die Natur ihren Lauf nimmt und die Kinder verhungern, verdursten oder erfrieren würden. Je nach Region würde der Hunger, der Durst und die Kälte jedoch nicht ihr einziges Problem sein. Gefährliche Tiere lauern fast überall. Es heißt auch, dass der Krampus auch schon unartige Kinder in einen reißenden Fluss geworfen habe. Und in wieder anderen Schriften heißt es, sollte man keine Kinderleichen finden, so habe der Krampus die Kinder direkt mit zu sich in die Hölle genommen. Und wer weiß, was dann mit ihnen geschähe. Je nach Region wird das Aussehen des Krampus in etwas abgewandelter Form beschrieben. Doch die Erzählungen haben viel gemein. Der Krampus gilt zumeist als ein Wesen, welches an eine bizarre Mischung aus Mensch und Ziege erinnert. Er ist von übermäßig hoher, breiter Statur. Zotteliges Fell bedeckt seinen gesamten Körper. Mit seiner langen spitzen Zunge und den zwei wuchtigen Hörnern, welche aus seinem Kopf ragen, erinnert der Krampus an frühere Darstellungen des Teufels. Üblicherweise trägt er einen Mantel und einen Hosenanzug aus Schafs- oder Ziegenfell am Körper, das Gesicht von einer Holzmaske verdeckt. Die Hände des Krampus werden als menschliche Hände beschrieben, mit dem Unterschied, dass statt Fingernägeln lange, spitz zu laufende Krallen aus ihnen ragen. Bei sich trägt er eine Birkenrute und einen großen, geflochtenen Korb auf dem Rücken. Wenn sich der Krampus nähert, so soll man nicht nur seine lauten, schnaubenähnlichen Atemgeräusche hören können, sondern auch noch das Klingeln und Rasseln von den unzähligen Kuhglocken, welche vom Gürtel des Krampus baumeln. Mit seiner halbmenschlich, halbtierischen Gestalt ist der Krampus besonders bei jungen Kindern gefürchtet. Doch nicht nur in den gruseligen Erzählungen ihrer Eltern und Großeltern werden sie von dem zotteligen Monster heimgesucht. Die sogenannten Krampusläufe erwecken das fiktive Biest zum Leben. Denn Krampusläufe bzw. Krampustage sind mittlerweile in vielen Orten Tradition. An diesen ziehen ganze Horden verkleidet als Krampus durch die Straßen und Weihnachtsmärkte. Ein Kostüm schauerlicher als das andere, große, entstellte Masken, ein dichtes Fellgewand, Glocken und ein Korb zieren die Krampus-Nachahmenden, welche sich stolz auf Fotos präsentieren. Als offizieller Krampustag gilt seit Mitte des 17. Jahrhunderts der 5. Dezember. Was für die Teilnehmenden häufig einfach nur als schauriger Spaß und Verkleidungstradition gilt, nimmt leider nicht gerade selten gefährliche Ausmaße an. In den Medien werden häufig von Raufereien, Belästigungen und Sachbeschädigungen berichtet, doch die Krampustage haben bis heute Bestand. Und obwohl der Krampus demnach auch lediglich als ein vom Menschen erdachtes Wesen gilt, gehen angebliche Sichtungen der Schreckgestalt von heute bis weit in die Vergangenheit zurück. Selten wird der Krampus auf Fotos oder Videos festgehalten. Dafür aber sind die Skizzierungen und publik gemachten Zeuginnenberichte umso lebhafter. Eine Malerei gruseliger als die andere, ein Bericht mysteriöser als der nächste. Die berichteten Sichtungen geben dabei ganz unterschiedliche Situationen wieder. Einige geben nur an, die ziegenähnliche Gestalt in den Alpen zur Weihnachtszeit beobachtet zu haben. Andere hingegen erzählen eher dramatischere Geschichten. Sie selbst oder eine ihnen nahestehende Person sei vom Krampus selbst besucht oder sogar entführt worden sein. Die wohl meisten Erzählungen wirken mehr als nur unglaubwürdig und der Krampus selbst bleibt bis dato eine fiktive Schauerkreatur. Doch früh- und vorchristliche Höhlenmalereien und in Stein gemeißelte Bilder werfen nach manchen Stimmen ein ganz anderes Licht auf die Gestalt des Krampus. In den Darstellungen werden Ziegen- und menschenähnliche Gestalten abgebildet und lassen einige Menschen glauben, dass der Krampus nicht der menschlichen Fantasie entsprungen ist. Laut ihnen soll eine krampusähnliche Kreatur einst wirklich im deutsch-österreichischen Raum existiert haben. So könnte es etwa wirklich damals jemanden gegeben haben, welches sich zur Aufgabe machte, über unartige Kinder zu richten. Die Theorie besagt, dass es sich dabei um einen sehr großen und vielleicht auch wirklich haarigen Mann gehandelt habe oder um einen großen Mann, welcher ein Gewand aus Fell trug. Dieser Mann habe in der Weihnachtszeit dann sein Unwesen in den tiefen Wäldern und Bergen getrieben, habe wirklich nach Kindern gesucht und über diese geurteilt. Nach Kindern, die nicht hören wollten, nach Kindern, die vielleicht sogar von zu Hause ausgebrochen sind. Und aus generationsübergebenen Erzählungen über einen solchen Mörder könnte in abgewandelter Form die Geschichte um den Krampus entstanden sein, welcher in der Weihnachtszeit im deutschen und österreichischen Raum unartige Kinder aufsucht und bestraft. Nicht nur besonders schaurige und besonders besinnliche Geschichten geleiten uns durch die Weihnachtszeit. Es sind auch die Bräuche und Traditionen, die das Weihnachtsfest zu dem Fest machen, das es ist. Weihnachtsbräuche wie etwa das Plätzchenbacken, das Aufstellen eines Weihnachtsbaumes oder auch das Aufhängen eines Mistelzweigs. Der Mistelzweig. In der westlichen Welt hängt in den Türrahmen in der weihnachtlichen Zeit häufig ein Mistelzweig. Als romantischer Brauch sollen sich Paare unter ihm küssen. Wenn sie dies tun, soll ihnen nur Gutes widerfahren. Das Paar würde besonderes Glück im neuen Jahr erwarten. Sie würden für immer miteinander zusammen sein und. In der westlichen Welt gilt der Mistelzweig als Zeichen der Liebe, des Glücks und manchmal sogar als Zeichen der Fruchtbarkeit. Doch das war nicht immer so. In der germanischen Mythologie wird die Mistel häufig mit Tod, Leid und Verderben in Verbindung gebracht. Denn die mystischen Geschichten um die Mistel führen eine ganz andere Bedeutung auf. Es ist der Mythos um Balder. Dem germanischen Mythos zufolge haben der Göttervater Odin und die Schutzgöttin Frigg die Söhne Hödur, Hermod und Balder. Balder wird als Sonnengott beschrieben. Er ist der Gott des Lichtes, Frühlings, des Guten und des Gerechten. Balder gilt als der friedlichste und reinste der asischen Götter. Gemeinsam mit seiner Frau lebt er in Balderblick, einem himmlischen Ort in Asgard. Das Glück scheint perfekt. Zumindest so lange, bis Balder eines Tages von seinem eigenen Tod träumt. Der Traum lässt Balder nicht mehr los. In ihm wächst eine düstere Vorahnung. Und so wendet er sich an seine Eltern Odin und Frigg. Diese setzen nun alles ihnen möglich in Bewegung, um ihren geliebten Sohn zu schützen. Frigg reist durch die gesamte Welt. Sie spricht mit jeder Existenz, sei sie noch so groß oder noch so klein. Sie spricht mit allen Menschen und allen Tieren, mit allen Pflanzen, allen Steinen und so weiter. So lange, bis keine Existenz mehr übrig bleibt. Jeder dieser Existenzen nimmt Frigg den Eid ab, dass sie ihren Balder nicht verletzen, geschweige denn töten würden. Doch dabei unterschätzt Frigg eine ganz bestimmte Pflanze. Die Mistel erscheint Frigg nicht stark genug und somit ist die Mistel die einzige Existenz, welche keinen Eid ablegen musste. Frigges Taten tragen ihre Früchte. Nichts und niemand scheint Balder mehr verletzen zu können. Kein Speer, keine Schleuder, kein Messer, rein gar nichts. Die Götter fangen nun an, sich daraus ein kleines Spiel zu entwickeln. Mit sämtlichen erdenklichen Waffen zielen sie auf den scheinbar unverwundbaren Balder. Dieser bleibt körperlich unversehrt, ganz gleich wie groß, scharf oder schwer die Geschosse auch sein mögen. Auch Loki wohnt dem wirren Geschehen bei. Er ist neidisch auf Balder und so festigt sich in ihm ein grausamer Plan. Er weiß um die Mistel, welche keinen Eid ablegen musste, und so bricht er sich einen Mistelzweig ab und schnitzt aus diesem einen spitzen Pfeil. Loki mischt sich unter die Götter, die das große Treiben beobachten, wobei er Balders blinden Bruder Hödur erblickt. Diesen bietet er an, mit seinem Pfeil auf Balder zu schießen, und nichtsahnend nimmt Hödur das Angebot an. Er spannt den Pfeil an seinen Bogen und schießt. Der Pfeil aus Mistel trifft Balder, welcher sich zusammensackt und noch an Ort und Stelle seinen Verletzungen unterliegt. Balders Leichnam wird, wie es der Brauch vorsieht, auf einem Schiff aufbewahrt und soll von der Riesin Hyrokin ins Wasser gestoßen werden. Bei der Wucht des Stoßes nimmt das Unglück weiter seinen Lauf. Die Rollen, auf welches das Schiff steht, entzünden und brennen das Schiff samt Balders Leichnam nieder. Seine Frau verstirbt noch während der Feierlichkeiten an gebrochenem Herzen und wird gemeinsam mit ihrem Mann verbrannt. Vater Odin gibt den beiden den Ring Draupnir mit auf ihre letzte Fahrt, während Thor dies mit seinem Hammer segnet. Später wird Balders Bruder Hermod versuchen, Balder aus dem Reich der Hel zurückzuholen. Doch Hel selbst, die Herrin der Toten, stellt eine Bedingung. Um Balder zurückholen zu dürfen, müssen zunächst alle Dinge ihm nachweinen. Die Asen senden daraufhin Boten in aller Welt, bis fast alle Dinge beginnen, um Balder zu trauern. Jede Pflanze, jedes Tier, jeder Mensch und auch fast jeder Gott. Zumindest jeder Gott, außer Loki. Er möchte Balder nicht den Gefallen tun und so scheint es, ist Balder verdammt, im Reich der Toten zu verbleiben. Trauer und Hoffnungslosigkeit machen sich im Lande breit. Doch nicht lange und eine Prophezeiung tut sich auf. Balder soll selbst am Ende aus dem Reich der Toten zurückkehren und mit seinem Licht in eine neue Welt einleiten. In eine Welt ohne Verrat, ohne Lügen, in eine Welt ohne Mord. Es soll ein Herrscher hervortreten, welcher alleinige Macht über alles Seiende besitzt. Und was wurde aus Loki? Darüber gibt es ganz unterschiedliche Erzählungen. Nach manchen kam er glimpflich davon, nach anderen wurde er zur Rechenschaft gezogen. Eine der präsentesten Erzählungen lautet wie folgt. Als Bestrafung für die Verleitung zum Mord an Balder wird Loki auf eine Insel im Totenreich verbannt. Geschmiedet an einen Felsen ist er nicht mehr fähig, sich zu bewegen. Über seinem Kopf wird eine Natter befestigt, welche fortan unaufhörlich ihr ätzendes Gift auf das Haupt Lokis hinabträufeln lässt. Die Stellen, die mit dem Gift in Verbindung kommen, beginnen schmerzlich zu brennen. Daher steht Lokis Frau Sigyn bei Tag und bei Nacht an der Seite ihres Gemahls, hält eine Schale über seinen Kopf, um das Gift aufzufangen. Doch wenn die Schale einmal voll ist, so muss Sigyn sie leeren und das Gift tropft weiter auf Loki hinab. Tropfen für Tropfen für Tropfen bis in alle Ewigkeit. Als absoluter Grusel- und Mystik-Fan lese ich mich besonders in der dunklen Jahreszeit ganz gerne in solche, doch eher makabren und düsteren Sagen und Geschichten hinein. Doch auch das Horrorfilmfieber packt mich immer wieder, vor allem von der Oktober bis hin in die Weihnachtszeit. Und daher möchte ich diese kleine Pause gerne nutzen, um euch für besonders schaurig schöne Feiertage ein paar gruselige Weihnachtsfilme mit auf den Weg zu geben. Der erste Film, den ich euch nur ins Herz legen kann, ist The Children aus dem Jahr 2008. Der britische Horrorthriller von Regisseur Tom Shankland trägt einen eher nüchternen und simplen Titel. Doch darin verbirgt sich mehr, als es zunächst anmuten lässt. Wie ihr euch wahrscheinlich schon gedacht habt, trägt der Film das Leitthema um Kinder. Um Kinder, welche hinter ihrer so süß-kindlichen Maskerade das pure Grauen verbergen. Nicht zuletzt in Filmen wie Friedhof der Kuscheltiere oder in Orphan, das Waisenkind, erzeugt das Thema eine melancholisch überwältigende Spannung. Denn was ist, wenn dein eigenes Kind, das der Heiligste und Unschuldigste auf der ganzen Welt, sich dir plötzlich entfremdet. Derart, dass du Angst um dein eigenes Leben haben musst. Mit dieser Situation fühlen sich auch Elaine und Jonah konfrontiert. Das Ehepaar besucht mit ihren drei Kindern über die Weihnachtstage Elaines Schwester Chloe und ihre Familie. Die Familie wohnt in einem eher abgelegenen Landhaus. Das verschneite und einsame Setting erweckt die vertrauten Gefühle, welche man auch in The Shining wiederfindet. Die Kinder scheinen sich untereinander auch recht gut zu verstehen und die Vorfreude aufs bevorstehende Weihnachtsfest wächst und wächst. Die Kinder spielen draußen miteinander im Schnee, gehen Schlitten fahren und scheinen sich relativ wohl zu fühlen. Doch dann zerreißt die harmonische Stimmung. Nach und nach werden die Kinder auf seltsame Art und Weise der Reihe nach krank. Aus dem Nichts heraus werden sie auf einmal aggressiv, böswillig und unberechenbar. Und schon passiert er, der erste Unfall. Doch war es wirklich bloß das gewesen, ein tragischer Unfall? Für die Familien beginnt ein grausamer Kampf ums Überleben und die Gefahr scheint näher als gedacht. Meine nächste winterliche Filmempfehlung lautet Frozen Eiskalter Abgrund. Es ist ein US-amerikanischer Thriller aus dem Jahr 2010. Die drei Studenten Joey, Dan und seine Freundin Parker verbringen ein gemeinsames Skiwochenende miteinander. In der malerisch schönen verschneiten Gegend, wo eine weiße Bergkrone die nächste ziert, erhoffen sich die drei eine spaßige Auszeit. Doch das Unglück sollte sie schnell ereilen. Der Skilift, in dem sie sitzen, wird auf einmal abgestellt und somit wird die alltäglich wirkende Situation zur eisigen Todesfalle. Meterhoch baumeln sie in der eisigen Kälte, halten das Abstellen des Skilifts für eine Sicherheitsmaßnahme wegen des Sturms. Doch als sie sehen können, wie die Pistenraupe sich ohne sie immer weiter von ihnen entfernt und die Pistenpatrouille auch noch das Nachtlicht ausschaltet, müssen sie feststellen, dass sie vollkommen auf sich alleine gestellt sind. Niemand würde nach ihnen suchen und der Lift sollte auch erst wieder in 5 Tagen in Betrieb genommen werden. 5 Tage zu spät. Die absolute Todesangst lähmt die StudentInnen, welche sich nun damit konfrontiert sehen, dass sie sich alleine aus der Situation befreien müssen. Ein Kampf ums Überleben beginnt, wobei die Kälte nicht ihr einziger Feind sein würde. Der Thriller spielt mit den Urängsten des Menschen. Endlose Einsamkeit und die Konfrontation mit der eigenen Sterblichkeit. Gepaart mit dem düster verschneiten Szenario entführt Frozen eiskalter Abgrund die ZuschauerInnen aus dem Wohnzimmer und reißt einen mit sich in die ewige Kälte. Für mich persönlich war es in den ersten Minuten des Films ein bisschen schwer, mich auf die Charaktere einzulassen, aber der Film belohnt einen wirklich mit einem grandiosen Setting, mit nervenzerreißenden Extremsituationen und mit einem Bad der Gefühle. Und wenn man auf der Suche nach weihnachtlicher Stimmung der anderen Art ist, dann kann ich euch die beiden Filme wirklich nur empfehlen. Und weil dieser Podcast aber immer noch ein True Crime Podcast ist, habe ich für euch natürlich auch einen kleinen winterlichen Fall vorbereitet. Das Massaker an der Familie Lawson. Schnee legt sich über das Land, funkelnde Lichter, bunte Kugeln und beschmückte Tannen zieren das Bild. Die Geschenke sind verpackt, die Lebensmittel für die Festtage eingekauft und das Haus feierlich dekoriert. Weihnachtszeit. Die Zeit, die den meisten Kindern am allerliebsten ist. Endlich mal wieder so richtig im Schnee tollen, mit dem Schlitten den nächstbesten Berg runterrodeln und allerlei Geschenke. Charles Lawson und Fanny Manwing gehen 1911 den Bund der Ehe ein. Das junge Glück sollte mit 8 Kindern beschenkt werden. Bei ihnen zu Hause ist es nie langweilig. Charles selbst ist auch kein Einzelkind und steht noch immer mit seinen jüngeren Brüdern Marian und Elia in Kontakt. Marian und Elia ziehen gemeinsam 1918 in die älteste Gemeinde im Stokes County, Germantown. Schon bald darauf folgen das Ehepaar Charles und Fanny Lawson mit ihren Kindern dem Beispiel der Familie. Mary Lou, Raymond, James, William, Mabel, Carrie, Arthur und Mary sind alle mit an Bord. Neuer Ort, neues Glück. Doch als ihr drittes Kind, William, im Alter von 6 Jahren an einer Krankheit verstirbt, zerreißt das Familienglück zum ersten Mal. Charles, welcher hart als Tabakbauer arbeitet und als Alleinverdienender versucht, die Familie über Wasser zu halten, ist nun auch noch mit der Trauer um seinen verstorbenen Sohn konfrontiert. William, wie sehr sie ihn doch vermissen. Aber es muss weitergehen, immer weiter. Für wirkliche Trauer ist keine Zeit und so verstreichen die Jahre. 1 Jahr, 2 Jahre, 3 Jahre. Und als das 7. Jahr verstreicht, endlich. Der große Lichtblick. Familie Lawson hat endlich genug Geld angespart, um sich im Jahr 1927 ihre eigene Farm in der Burg Cove Road zu kaufen. Die Familie lebt sich schnell ein, fühlt sich wohl in der kleinen Kommune, in welcher vor allem Charles sehr angesehen ist. Er gilt mittlerweile als wohlhabender Farmer. Die Geschäfte laufen. Und so ist es auch nicht unüblich, als die Familie 1929 kurz vor Weihnachten nochmal durch die Stadt zieht, um neue Kleider zu kaufen und um ein Familienporträt anfertigen zu lassen. Mittlerweile ist es der Nachmittag des 25. Dezember. Charles und Fannys ältester Sohn Arthur ist alleine unterwegs, um Besorgungen für seinen Vater zu erledigen. Dr. Carey und Mabel machen sich gerade auf dem Weg zum Haus ihres Onkels und ihrer Tante. Doch die Mädchen kommen nicht weit. Ein Schuss zerreißt die zuvor noch so friedliche Atmosphäre. Dann fällt noch ein Schuss. Plötzlich springt Vater Charles hinter der Scheune hervor. Er selbst hat die Schüsse aus seiner Schrotflinte abgegeben und eilt auf die Kinder zu, welche schon längst in sich zusammengefallen sind. Sie können nicht verstehen, was geschieht. Unter Schmerzen sehen sie, wie ihr Vater auf sie zuläuft. Doch noch bevor sie um Hilfe hätten rufen können, bevor sie sich hätten wehren können, fängt Charles an, auf die verletzten Körper seiner Töchter einzuprügeln. Er schlägt zu, immer und immer wieder, so lange, bis sie sich nicht mehr bewegen. Carrie und Mabel liegen ihrem Vater leblos zu Füßen. Dieser zögert nicht lange, er wird sein Werk vollenden, er wird es heute tun. Mit voller Kraft wuchtet er die Leichen durch den Schnee in die Tabakscheune. Und ohne unnötig länger in der Scheune auszuharren, greift Charles abermals nach seiner Schrotflinte und geht weiter Richtung Haus zurück. Auf der Veranda erblickt er seine Frau Fanny. Panik steigt in ihr hervor, als ihr eigener Ehemann die Flinte anhebt und direkt auf sie zielt. Und Schuss. Das dritte Opfer. Fanny verblutet noch an Ort und Stelle. Und etwa zur selben Zeit ertönt ein spitzer Schrei aus dem Haus. Es ist Mary, Charles älteste Tochter. Sie weiß sofort, dass der Schuss, den sie gehört hat, nichts Gutes verheißt. Ihre beiden kleinen Brüder James und Raymond schalten sofort um und versuchen im Haus ein Versteck zu finden. Doch es dauert nicht lange, da sind sie es, die den nächsten Schuss hören. Kurz darauf findet ihr Vater sie in ihrem Versteck und keiner kommt ihnen zu Hilfe, als auch sie erschossen werden. Nun bleibt nur noch das Baby Mary Lou übrig. Mit ihren gerade mal 4 Monaten ist sie die wohl wehrloseste von allen. Ihre genaue Sterbeart kann leider nicht mehr genau rekonstruiert werden. Es wird jedoch vermutet, dass Vater Charles das Baby zu Tode geprügelt habe. Nach den Morden an seinen 6 Kindern und an seiner Frau Fanny geht Charles in den nahegelegenen Wald und erschießt sich einige Stunden nach dem Massaker. Und somit sollte der 16-jährige Arthur der einzige sein, welcher die Tat überlebte. Der letzte Schuss, der Schuss, mit dem sich sein Vater im Wald das Leben nimmt, wird von vielen AnwohnerInnen gehört und die Polizei sogleich verständigt. Der Tatort wird untersucht und die Leichnamen geborgen. Jedoch können die genauen Tatumstände bis heute nicht geklärt werden und das grausame Massaker geht als einer der populärsten Weihnachtsmorde in die Geschichte ein. Und dann bleibt da noch Arthur, der einzige Überlebende. Manche fragen sich, warum ausgerechnet er verschont geblieben ist. Und eine Theorie meint, diese Frage auch ganz genau klären zu können. Charles hätte in seinen ältesten Sohn Arthur seine Hoffnung gesetzt, dass dieser als ältester seiner Söhne seine Blutslinie fortführen würde, wenn er selbst zunächst die Schande aus der Familie beseitigte. Doch genaueres ist nicht bekannt und vermutlich wurde er bei seinem Onkel Marion Lawson aufgenommen. Dieser zögert auch nicht lange und kurz nach den Morden erklärt er offiziell das Haus des Geschehens als Touristenattraktion. Regelmäßig würde er nun Touren durch den Tatort veranstalten und den interessierten BesucherInnen den Kuchen präsentieren, welche Fanny, die Frau von Charles, vor ihrem Tod noch am Weihnachtstag gebacken hatte. Besonders der Kuchen reizte wohl die Spannung und so kam es dazu, dass nach und nach immer und immer mehr Rosinen aus dem Kuchen als Souvenir verschwanden. Um den Kuchen jedoch länger zu erhalten, wurde er fortan jahrelang nur noch in einem überdachten Tortenheber präsentiert. Für die neugierigen Augen schön in Szene gesetzt. Und Arthur? Der gründete seine eigene Familie, heiratete eine liebende Frau, mit welcher er 4 Kinder zeugte. Doch auch dieses Glück sollte nicht lange halten und Arthur verstirbt im jungen Alter von gerade einmal 32 Jahren 1945 bei einem Autounfall. Besonders traurig finde ich bei dem Fall vor allem, dass Arthur nicht das Happy End bekommen hat, was er nach dem höchst traumatischen Mord an seinen Geschwistern und an seiner Mutter eigentlich verdient hätte. Er stand ja quasi komplett vor dem Nichts. Auf einmal ist es leer um ihn herum, seine 6 Geschwister konnten nicht mehr um ihn herumwuseln, mit ihm reden, lachen und unbeschwert einfach Zeit mit ihm verbringen. Und seine Mutter konnte ihn auch nicht mehr in den Arm nehmen, wenn er es eigentlich so dringend gebraucht hätte. Umso schöner ist es dann jedoch zu sehen, dass er sich selbst recht schnell eine eigene Familie aufgebaut hat, mit einer liebenden Frau an seiner Seite und 4 eigenen Kindern. Aber dann reißt ihn der nächste Schicksalsschlag so plötzlich aus dem Leben. Man kann nur hoffen, dass er bis dahin wenigstens die ihm wenige verbleibende Zeit mit seiner Frau und seinen Kindern genießen konnte und vielleicht sogar zumindest in Stücken mit dem grausamen Mord an seiner Familie abschließen konnte. Und können wir bitte auch noch einmal auf Arthurs Onkel zu sprechen kommen? Ich meine, er hat einfach nach so kurzer Zeit das Anwesen der Familie Lawson als eine Touristenstätte vermarktet. Und ich persönlich finde das dann doch ziemlich makaber. Schließlich hat sein eigener Bruder dort einfach fast seine gesamte Familie ausgelöscht und er führt kurz darauf wildfremde Menschen durch das Haus und präsentiert ihnen auch noch den Kuchen, den Fanny kurz zuvor gebacken hatte. Das wirkt dann doch ziemlich darstellerisch und vielleicht auch etwas opportunistisch, wie ich finde. Und dann frage ich mich auch noch, dass wenn man schon an einer solchen Tour teilnimmt, warum man dann auch noch Rosinen aus dem Kuchen der Verstorbenen mitnehmen muss. Alles in allem wirkt das Verhalten ziemlich schaulustig und bringt der Situation nicht wirklich den gebürtigen Respekt gegenüber. Aber weil ich trotzdem nicht möchte, dass ihr aus dieser Folge mit einem blöden oder sogar traurigen Gefühl rausgeht, beende ich den Fall auch schon an dieser Stelle und somit auch das erste Weihnachtsspecial auf diesem Podcast. Ich hoffe trotzdem, dass euch diese mal etwas andere Folge auch sehr gefallen hat und dass ihr jetzt quasi Experte oder Expertin seid in Sachen Sagen, Schauermärchen und Mythen in Bezug auf den Krampus und auf die germanische Sage um die Mistel. Und ich hoffe auch, ich konnte euch ein bisschen mehr in eine schaurig schöne weihnachtliche Stimmung versetzen. Ich danke euch sehr fürs Zuhören und wünsche euch und euren Liebsten einen ganz, ganz wunderschöne Weihnachtstage, ein tolles Silvesterfest und einen guten Start ins Jahr 2022. Nehmt euch die Zeit für euch und für diejenigen, die ihr besonders gerne habt. Und wir hören uns dann im nächsten Jahr wieder. Bis dahin!